Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits jetzt schon Professor Christoph Mörgeli. Wir befinden uns in der Innerschweiz, in der Gemeinde Buchs. Buchs sagt man auf Schweizerdeutsch, auf Hochdeutsch glaube ich Buchs. Was machen wir hier? Was ist heute das Thema der Sendung, lieber Christoph?
Grüezi miteinander. Wir stehen an der Mauer der katholischen Pfarrkirche von Buchs und haben hinter uns zwei Grabmäler, fachmännisch Epitaphien, die erinnern an Vater und Sohn Wirsch. Die Wirschs waren ein wichtiges Landleutegeschlecht hier in Nidwalden, vor allem verbürgert in Buchs und Ennetbürgen, aber sie waren auch zugelassen zur Obwaldner Landsgemeinde, also nicht nur Nid, sondern eben auch in diesem Sinne Obwaldner. Und die Wirschs, teilweise schreibt man sie mit Y, es gibt aber auch Fassungen mit Ü. Die Wirschs waren ganz bedeutende Nidwaldner und waren auch immer wieder in Ämter zu finden, vor allem in der alten Eidgenossenschaft, aber dann eben auch im 19. Jahrhundert. Und daran erinnern die beiden Grabtafeln.
Was war die Lebensleistung? Was macht die beiden Wirschs zu einem Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Sie sind etwas ganz Besonderes, denn wir sind in diesem doch lange etwas abgeschlossenen Kanton Nidwalden, der nicht ganz einfach zugänglich war über lange Zeit. Und da meint man, das sei gewissermaßen hinter dem Mond und hinter den sieben Bergen. Das war aber nicht so, wie eben das Beispiel der Wirschs zeigt. Louis Wirsch, der Ältere, nannte man auch Borneo Wirsch, weil der wirklich weit herumgekommen ist, unter anderem, wie der Name sagt, auch nach Borneo. Er ist geboren im Jahr 1793 und verstorben 1858 und hat eine eindrückliche Karriere hingelegt.
Die beginnt wo?
Die beginnt natürlich wie üblich bei der Geburt. Sein Vater war ein wichtiger Mann, politisch ennet dem Gebirge, also im Tessin. Da war die sogenannte Vogtei Riviera auch Untertanengebiet von Uri Schwyz und Nidwalden. Und da hatte er das Vogtamt inne. Er war auch in Bellinzona mit Ämtern vertraut. Er war vor allem ein Militär, er war in spanischen Diensten. Und da ist ihm dann auch die Familie nach Valencia gefolgt. Und in Valencia ist auch Louis Wirsch, der Ältere, geboren, hat dort eine Klosterschule absolviert. Aber nach dem frühen Tod des Vaters, die Mutter war übrigens eine von Flüe aus Obwalden, nach dem frühen Tod des Vaters kehrte man zurück zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Nidwalden. Und Louis Wirsch konnte dann die Klosterschule in Rheinau besuchen und hat später eine kaufmännische Ausbildung in Belfort in Frankreich absolviert.
War das der Startschuss zu seiner Reise nach Borneo oder kam die erst später?
Das kam dann etwas später, denn Louis Wirsch hat schon in Spanien, schon in jungen Jahren auch das militärische Handwerk von seinem Vater gelernt. Er war ein Militär und trat dann auch in niederländische Dienste. Louis Wirsch hat die Schlacht bei Waterloo mitgemacht und er ist dann in holländischen Diensten in die Kolonien gereist. Er war in Java, er war, wie gesagt, in Borneo, er war auch in Bali. Vor allem aber wichtig dann seine Karriere in Borneo.
Mhm. Und was war da seine Funktion, was war da sein Auftrag?
Er war gewissermaßen Militärgouverneur, aber eben auch Zivilbeamter. Das war so eine Doppelfunktion im Osten und im Süden von Borneo. Er hat aber in Java bereits dann eine Haushälterin in Anführungszeichen mitgenommen. Das war eine Eingeborene, eine malaysische Javanerin. Und die hat er dann eben nicht nur natürlich als Haushälterin beschäftigt, sondern sie war auch Geliebte, er hat sie auch geheiratet, sie hatten zusammen 5 Kinder, 3 haben überlebt und haben das Erwachsenenalter erreicht. Und als er dann in Borneo war, hatte er Aufgaben wie zum Beispiel natürlich Aufstände der Einheimischen, der indigenen Bevölkerung niederzuschlagen, aber eben auch die Verwaltung gewissermaßen auf Vordermann zu bringen. Und das hat er offenbar zur Zufriedenheit seiner holländischen Dienstherren getan.
Wie hat es ihm da gefallen? Hat er sich da heimisch gefühlt?
Ich meine schon, dass er viele Jahre da verlebt hat, zeigt, dass er sich da akklimatisiert hat. Er hat sicher auch diese Frau sehr geliebt und es hat ihn dann aber doch das Heimweh gepackt, sodass er um den Austritt aus seinen Diensten ersuchte. Er ist dazwischen auch mal schwer verletzt worden bei einem Aufstand. Hat ihm jemand wirklich in den Mund geschossen und er war schwer verletzt, hätte es den Gaumen ganz durchschlagen, hätte er zweifellos nicht überlebt. Er war dann immer zeitlebens etwas behindert, glaube ich, im Sprechen. Man hat dann so wie den Gaumen mit einer Prothese versucht auszufüllen. Diese Prothese existiert noch heute im Nidwaldner Museum, wie überhaupt auch seine Lebenserinnerungen, wobei er etliches selber, vielleicht auch Nachkommen, herausgeschnitten hat. Also die Lebenserinnerungen sind zensuriert, vor allem eben, was diese Haushälterin, diese erste Frau betrifft. Da wissen wir leider recht wenig.
Warum?
Das war wahrscheinlich hier im katholischen Nidwalden doch ein bisschen skandalbehaftet, denn sie war eine Eingeborene. Die Ehe war so mehr oder weniger offiziell, auch wenn offensichtlich doch durch einen katholischen Priester die Ehe vollzogen wurde. Das war nicht so einfach. Die meisten Niederländer sind ja reformiert, aber das hat offenbar funktioniert. Und dennoch hat er diese Frau bei einem Freund zurückgelassen, mit genügend Geldmitteln ausgestattet. Vielleicht haben sie abgemacht, dass sie nachreist, aber dazu ist es nicht gekommen. Sie ist dann 1832 verstorben und ungefähr gleichzeitig ist dann Louis Wirsch zurückgekommen mit 2 seiner Kindern, mit einer Tochter und mit einem Sohn und hat sich hier niedergelassen.
Und hier, wie ist sein Leben dann weitergegangen?
Es ist interessant, er hat versucht, eine gute Pension zu erhalten von den Niederlanden und das ist schließlich auch geglückt. Er wurde sogar Ritter des Wilhelmordens und hat eine sehr, sehr ordentliche Pension bekommen in heutigen Geldmittel, vielleicht etwa 160.000 Franken im Jahr. Und das erlaubte ihm dann hier eine Ehe einzugehen mit einer Theresia Stockmann, wenn ich recht unterrichtet bin. Und da hat er dann wieder Kinder neben diesen beiden, die er mitgebracht hat, aus Java und Borneo. Und die Tochter hat sich verheiratet, ist dann nach Amerika gegangen und der Sohn sollte dann hier eine Karriere einschlagen. Aber dieser Louis Wirsch, der Ältere, ist sehr schnell in hohe Ämter gewählt worden. Er wurde dann auch Landammann und er war sogar Kommandant des Nidwaldner Bataillons im Sonderbundskrieg, obwohl er den Sonderbund und vor allem dann die fanatisierte Geistlichkeit, die dazu auch getrieben hat, nicht besonders schätzte, denn Louis Wirsch war ein Liberaler. Er hat viel von der Welt gesehen, er war für den Fortschritt, er hat nicht so gerne gehabt, dass eben die katholische Kirche, obwohl er immer ein gläubiges Glied dieser Kirche geblieben ist, aber dass sie auch sich zu fest in die Politik mischt, das war ihm nicht geheuer und das hat er abgelehnt.
Ist Louis Wirsch, ist das Saloppformel, ist er der berühmteste Nidwaldner? Ist er die Ikone unter den Nidwaldnern?
Er ist lange nicht so besonders berühmt gewesen, bis man ihn dann eigentlich wieder entdeckt hat. Eine interessante, vielleicht auch problematische Karriere natürlich im damaligen Kolonialismus. Aber er hat es wirklich wenigstens geografisch sehr weit gebracht und nachher eben auch politisch hier weit gebracht. Das Nidwaldner Bataillon kam im Sonderbundskrieg nur am Rande bei Meyerskappel zum Einsatz. Da war also nicht sehr viel los. Das war auch vielleicht ein Glück, denn Duiwirsch ist mit praktisch allen Männern, die ausgezogen sind, nach der Niederlage des Sonderbundskriegs wieder zurückgekehrt ins schöne Nidwalden und ist dann ein Vorkämpfer geworden für die neue Bundesverfassung, denn er war sogar in der Verfassungskommission. Als Liberaler wurde er in diese Verfassungskommission aufgenommen, die dann 1848 die neue Bundesverfassung verabschiedet hat. In einer Volksabstimmung wurde sie akzeptiert. Duiwirsch hat auch für das Zweikammersystem nach amerikanischem Muster gestimmt, also Ständerat und Nationalrat. Aber obwohl er sehr sich für diese Verfassung eingesetzt hat, ist sie vom Nidwaldner Volk wuchtig verworfen worden.
Eine Kränkung zu Hause bei ihm in Nidwalden.
Die Kränkung war beschränkt, denn gleichzeitig hat man ihn mit den höchsten Ämtern betraut. Also er wurde immer wieder zum Landammann gewählt, obwohl er eben liberal war. Man hat aber natürlich seine Welterfahrenheit sicher geschätzt. Er muss einen Zugang zur Bevölkerung gefunden haben und er war natürlich als Militär akzeptiert.
Seine Kinder, Tochter, der Sohn, was ist aus ihm geworden?
Was ist aus den Kindern geworden? Das ist sehr interessant. Die Tochter, wie gesagt, hat sich gut verheiratet, ist dann in die Vereinigten Staaten ausgewandert und der Sohn ist gewissermaßen in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Auch er wurde ein Müller, denn der Vater hat schon die Mühle in Ennetbürgen besessen. Es kam dann später eine Mühle auch noch in Alpnach dazu. Also das war die wirtschaftliche Grundlage, das Müllerhandwerk. Der Sohn hat ebenfalls rasch das Vertrauen der Bevölkerung gefunden. Auch er hat sich verheiratet. Hier zweimal, die erste Frau ist verstorben, dann eine zweite Frau, an die auch hier an der Tafel erinnert wird, genau wie bei seinem Vater. Und er ist Landammann geworden, immer wieder. Er hat sich für die Revision der Bundesverfassung ausgesprochen, 1874, die aber eben natürlich wiederum wuchtig verworfen wurde. Ich glaube nicht, dass Nidwalden je eine Bundesverfassung akzeptiert hat. Der Sohn war ebenfalls liberal, hat mal dazwischen das Lager gewechselt, war dann auch aus politischen Gründen wohl eher bei den Konservativen. Was ihn ganz besonders machte, man sah natürlich, dass er exotisch, dass er anders aussieht. Er hatte den malaiischen Typ, die hohen Wangenknochen, die dunklere Haut als die übrigen. Aber das hat die Nidwaldner nicht im geringsten gestört. Sie haben ihm politisch immer wieder das Vertrauen geschenkt und mit dem höchsten Amt, das die Landsgemeinde zu vergeben hat, ausgestattet. Sie haben ihn sogar in den Nationalrat gewählt, bis er dann 1872 abgewählt wurde wegen dieser Verfassungsdiskussion, wo er eben zu liberal war, war aber immerhin seit 1860 im Nationalrat und er hat auch das Nidwaldner Bataillon, wie sein Vater, wieder kommandiert, war also auch ein erfolgreicher Offizier. Und was hier ganz besonders ist, wahrscheinlich ist Duiwirsch Junior, der übrigens von 1825 bis 1888 gelebt hat, der allererste im gesamten Westen, könnte man wohl sagen, der allererste Parlamentarier of Color, also der eben nicht genuin weiß war.
Also die Nidwaldner waren sozusagen schon, haben schon vielfältig gewählt, bevor das dem Zeitgeist entsprach.
Das kann man sagen. Die waren also schon divers und möglicherweise auch woke vor allem anderen. Jedenfalls waren die Vorurteile nicht groß. Man sieht auf Bildern, auf Stichen, dass er wirklich diesen Typus hatte, dass man ganz deutlich merkte, dass er eine Mutter hat, die eben nicht von hier stammt.
Es widerlegt sozusagen das Klischee der Hinterwäldler-Schweizer, der ja, Weltverschlossenheit der Schweiz, das ist eigentlich weg.
Das kann man eindeutig sagen. Und dennoch musste man natürlich gegen Vorurteile ankämpfen. Das zeigt eben, dass dieses Tagebuch doch massiv geschwärzt, ausgeschnitten wurde, dass man hier also nicht mehr alles nachvollziehen kann, besonders eben was die erste Ehe betrifft und die ersten Kinder.
Gibt es die Wirs heute noch oder sind die... Ja, sind die nicht mehr so bedeutend, wie sie damals waren?
Die Wirs leben und gedeihen auch mit anderen Namen. Also es gibt durchaus Nachkommen. Es gibt auch natürlich auf der weiblichen Seite Nachkommen. Sie sind hier auch gut vertreten an dieser Pfarrkirchenmauer. Da gibt es eine ganze Reihe von Wirs aus verschiedensten Zeiten. Sie sind also durchaus lebendig geblieben. Es ist eine interessante Sache. Es gibt auch ein Buch von einem Herrn Etlin, der da einen romanartigen, könnte man sagen, Bericht verfasst hat, eine Geschichte, wie es hätte sein können, sehr fantasievoll, Toni Etlin, lesenswert. Es gibt aber auch dann natürlich die Kolonialforschung, die sich damit beschäftigt hat. Professor Scher in Lausanne beispielsweise hat hier geforscht über die Schweizer in niederländischen Kolonialdiensten und natürlich auch die problematischen Seiten dann aufgezeigt, eben mit so quasi verschupften, etwas versteckten Haushälterinnen in Anführungszeichen, welche sich die Offiziere hielten, die eben dann auch das Bett teilten.
Louis Wirsch Junior, war der ein Faszinosum wegen seiner Herkunft? War das überhaupt ein Thema damals im Nidwalden im 19. Jahrhundert? Hat das die Leute überhaupt interessiert, bewegt, fasziniert?
Das wusste man schon. Im Gegensatz zum Vater hieß er nicht mehr Borneo Louis, obwohl er ja mehr wahrscheinlich von Borneo hatte als der Vater. Aber man hat das so akzeptiert, man hat seine Fähigkeiten geschätzt. Er war beliebt. Er war offenbar auch ein guter und überzeugender Redner. Er war dann auch hier in Burgs im Gemeinderat über viele Jahre und hat auch auf lokaler Stufe gewirkt. Er war sogar eine Art Fürsprecher, also Rechtsanwalt dann. Ob er das in allen Details studiert hat, weiß ich nicht. Aber damals war das auch noch nicht so streng. Aber er hat sicher auch Rechtsauskünfte erteilen können, weil er eben natürlich geistig sehr rege war. Aber im Prinzip war doch das Mühlehandwerk die wirtschaftliche Grundlage.
Was weißt du sonst über den Kanton Nidwalden? Du hast gesagt eingangs, dass der ja doch recht abgeschnitten war von der übrigen Eidgenossenschaft, schwer zu erreichen, auch schwer zu erschließen. Was heißt du sonst noch über Nidwalden? Was kannst du da berichten?
Man kann sicher sagen, dass Nidwalden abgeschotteter war als beispielsweise Obwalden, wo ja doch Passstraßen durchgehen, der Brünig und andere Passmöglichkeiten. Nidwalden war von Luzern her auf dem Seeweg erreichbar, aber verkehrsmäßig sonst mit Straßen schlecht erschlossen bis dann ins 20. Jahrhundert hinein. Heute natürlich problemlos durch die Autobahn, den Loppertunnel und so weiter erreichbar. Aber Nidwalden war wirklich etwas abgeschlossen und das hat man natürlich den Nidwaldnern auch nachgesagt. Umso erstaunlicher ist, dass die beiden Wirs eine derart markante und auffällige Karriere machen konnten, bereits im 19. Jahrhundert.
Was würdest du sagen, was macht den Kanton Nidwalden aus? Was ist da charakteristisch, was ist eigen den Nidwaldnern?
Die Nidwaldner sind natürlich vom Typus her konservativ, das ist klar. Sie akzeptieren nicht alles, was da neu kommt. Sie sind bodenständig, sie haben eine Älplerkultur, sie haben natürlich viel auch zu tun mit Volksmusik, mit überlieferten Bräuchen. Es ist eine urchige Gegend, aber gleichzeitig ist Nidwalden auch hochmodern in der Technologie, ganz fortschrittlich. Die Pilatuswerke sind hier zu nennen und andere Firmen mehr. Hergiswil ist heute ein Wohnsitz vieler Milliardäre, könnte man, glaube ich, sagen. Und es hat nun wirklich enorme Fortschritte gemacht, was da diesen Kanton betrifft. Da haben wir enorme Schritte in die moderne Zeit, auch natürlich durch eine geschickte Steuerpolitik, durch die Reiche angezogen wurden. Ähnlich unterwegs ist auch Obwalden vielleicht landschaftlich noch etwas reizvoller, aber das darf man hier vielleicht nicht so laut sagen. Aber auch Nidwalden ist natürlich eine Reise wert. Und besonders auch das Museum in Nidwalden, wo eben einzelne Stücke dieser beiden Wirs noch immer zu bewundern sind und wo auch entsprechende Dokumente lagern.
Vielleicht noch abschließend, was ist für dich das Geniale an Nidwalden? Wo liegt die Faszination bei diesem Halbkanton, der ja nicht so bekannt ist, jetzt würde ich mal sagen.
Nidwalden war lange Zeit ein Landsgemeindekanton, wie Obwalden auch. Das hat man aufgrund der hohen Bevölkerungszahl dann aufgeben müssen. Aber Nidwalden ist ein wirklich sympathischer Kanton, in dem er eben mit Obwalden zusammen zu den Gründern der Eidgenossenschaft gehört. Man muss allerdings sagen, dass die Obwaldner etwas mehr Rechte hatten und auch mehr Ratsstellen zugute in der alten Eidgenossenschaft. Also sie waren etwas prominenter vertreten. Und die Nidwaldner haben den Obwaldner lange nicht verziehen. Da gibt es natürlich große Rangeleien und auch ein gewisses Eifersüchteln aufeinander. Die Nidwaldner haben den Obwaldner lange nicht verziehen, dass sie durch die Franzosen dermaßen verheert wurden, während die Obwaldner, wie man in Nidwalden sagt, auch durch Verrat eher verschont blieben. Nidwalden ist damals ganz enorm entsetzlich heimgesucht worden in diesem Franzoseneinfall im Jahr 1798. Es sind Hunderte von Häusern angesteckt worden und sehr, sehr viele Menschen, auch Zivilbevölkerungsteile, wurden niedergemacht durch die Franzosen, weil eben die Nidwaldner Widerstand leisteten gegenüber diesem Einmarsch.
Und inwiefern haben die Inseln in Indonesien, Borneo, Java und Bali, wo ja eben Louis Wirsch gewohnt hatte, wo er sich akklimatisiert hat, wo er, glaube ich, nicht geheiratet hat, aber zumindest zwei Kinder entstanden sind. Wie haben diese Inseln Nidwalden geprägt? Was hat Wirsch Inspirierendes mitgenommen, um dann hier quasi so ein bisschen... Ja, was haben die Nidwalder abgekupfert von Indonesien?
Das ist eine schwere Frage, aber sicher hat er natürlich mitgenommen, dass es anderswo auch noch Menschen und Gebräuche gibt, dass die Welt größer ist als dieses Nidwalden, dass es größer ist als Europa sogar. Das waren natürlich damals enorme Reisen, das waren monatelange Reisen, wenn man in solche Ferne ging. Also das hat er sicher mitgenommen, diese Weltoffenheit, und er hat dadurch sicher auch ein Verständnis entwickelt für den modernen Bundesstaat, dass es nötig ist, dass die Kantone sich eben einigen und finden und dass allzu enge Grenzen zwischen den Kantonen nicht gut sind für die wirtschaftliche Entwicklung. Also da hat sicher dieser Aufenthalt ihm die Augen geöffnet für die große, weite Welt, und das hat ihm dann auch eine gewisse Perspektive gegeben für diesen Kanton.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial und vor allem Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen Dank.